Dann lade ich euch ein, wieder mit mir den ersten Timotheusbrief aufzuschlagen. Da haben wir uns ja das letzte Mal insbesondere mit den Witwen und dem Amt der Witwen in der Gemeinde beschäftigt. Das ist im 5. Kapitel und da sind wir gekommen bis Vers 16. Also es ging darum, dass nicht alle, die Witwen sind, da auf gleich besprochen werden. Natürlich ging es darum, dass alle, die hilfsbedürftig sind, Hilfe bekommen sollen in der Gemeinde, aber dass es dann Frauen gibt, die mit besonderer geistlicher Qualifikation auch eine besondere Unterstützung in der Gemeinde genießen und auch ein besonderes Amt ausfüllen. Jetzt lesen wir weiter und da geht es in einem nächsten Abschnitt wieder um die Ältesten. Also wir sehen in diesen ganzen Kapiteln, die wir vorher gelesen haben, da hat Paulus immer noch das Thema der Ordnung und des Amtes in der Gemeinde. Und das waren jetzt die Witwen, jetzt blendet er wieder über zu den Ältesten. Und da lese ich den Abschnitt 1. Timotheus 5, Vers 17 bis Vers 22. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von zwei oder drei Zeugen. Die, welche sündigen, weise zurecht. Vor allem, damit sich auch die anderen fürchten. Ich mahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du dies ohne Vorurteil befolgst und nichts aus Zuneigung tust. Der Herr, die Hände, lege niemanden schnell auf, mach dich auch nicht fremder Sünden teilhaftig, bewahre dich selbst rein. So, hier nochmal ein paar Anweisungen, was den Umgang mit den Ältesten in der Gemeinde betrifft. Die Ältesten, die gut vorstehen, also hier geht es um Älteste, aber scheinbar nicht um alle. Paulus macht da gewisse Unterscheidungen. Und das wissen wir auch. Jemand, weil er Ältester ist, macht seine Arbeit nicht automatisch gut, nur weil er in dem Amt drin ist. Und wenn hier erwähnt wird, dass die besonders geehrt werden sollen in der Gemeinde, dann sind die erwähnt, die ihre Arbeit gut tun. Also das setzt ja voraus, es gibt halt scheinbar auch Älteste, die ihre Aufgabe nicht gut erfüllen. Der Hinweis auf die Ehre ist einerseits hat zu tun mit Anerkennung, mit Achtung. Das bestimmt dann auch den direkten Umgang, das Reden, wie man auf das hört, was sie sagen. Aber diese Ehre beinhaltet genauso wie bei den Witwen auch die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung. Das sehen wir dann insbesondere in den folgenden Vers 18. Denn da werden ja zwei Zitate aus dem Alten Testament genannt, die genau in diese Richtung hinein deuten. Also Älteste können auch finanziell unterstützt werden. Wir müssen uns das so vorstellen, da ist ein Ältester in der Gemeinde, der sich ganz intensiv einsetzt, der viel Zeit verbringt für die Gemeinde. Und da ist dann die Argumentation des Paulus, der soll auch für diese Zeit, die er nicht mehr seiner Erwerbstätigkeit nachgehen kann, entschädigt werden, damit er seine Aufgabe gut tun kann, ohne dann persönlichen Nachteil für seine eigene Familie davon zu haben. Es wird dann auch noch erwähnt mit dem doppelte Ehre wert, besonders die, welche in Wort und Lehre arbeiten. Wenn besonders die steht, dann sind scheinbar nicht alle gleich intensiv eingebunden in Wort und Lehre. Aber das wird ja auch deutlich bei den Qualifikationen der Ältesten, doch in dem, was zwischendurch beschrieben worden ist, sind das zwei Hauptaufgaben, die die Ältesten haben. Wenn hier Wort steht, dann ist da nicht zuerst das Wort Gottes mit gemeint, sondern da ist dann zuerst die Verkündigung mit gemeint. Also man spricht ja manchmal von Wortverkündigung, also das heißt die Predigt. Und Predigt meint hier insbesondere auch die Seelsorge, die an den Menschen von Seiten der Ältesten geübt werden. Denn eine Predigt ist ja nicht nur Erklärung des Wortes Gottes, sondern eine Predigt soll ja immer auch noch einen Appell beinhalten, eine Aufforderung, eine Zurechtweisung, etwas Mutmachendes, soll das praktisch und anschaulich machen. Das andere wäre lediglich ein theologischer Vortrag. Aber eine Predigt soll mehr sein als ein theologischer Vortrag. Und deshalb, wenn hier vom Wort steht, dann meint das diese seelsorgerliche Zuwendung in der Predigt. Und wenn dann danach steht in der Lehre, dann ist da eben mehr die systematische Unterweisung mit gemeint, die auch im Gottesdienst stattfinden kann oder eben in speziellen Schulungen, Gesprächen, Hauskreisen, Bibelstunden oder so etwas. Also einerseits stärker das seelsorgerlich Orientierte und andererseits stärker das systematisch Erklärende der Bibel. Und die Ältesten, die da besonders Zeit investieren, zum Wohl der Gemeinde und ihrer Aufgabe gut tun und deshalb ihrer Berufstätigkeit nicht mehr voll nachgehen können, die, so die folgende Argumentation, sollen da auch unterstützt werden. Das ist in der Vers 18, das sind zwei Zitate aus dem Alten Testament. Du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Eingeleitet wird das Ganze damit, denn die Schrift sagt. Diese Formulierungen, die finden wir bei Paulus einige Male. Und das drückt gleichzeitig die Autorität aus, die Paulus an dieser Stelle jetzt dem Alten Testament zuspricht. Sehr wahrscheinlich aber nicht nur dem Alten Testament, denn diese Stelle, die hier genannt wird, im 5. Mose 25, Vers 4, wird eben auch von Jesus aufgenommen in Lukas 10, Vers 7. Und von Jesus wird sie in dem Sinne umgedeutet, wie sie hier gemeint ist. Denn im Alten Testament ist das erst einmal eine Tierschutzvorschrift. Denn im Alten Testament ist es wortwörtlich gemeint. Also damit ist gemeint, wenn du ein Tier einspannst zu arbeiten, dann musst du es auch füttern. Nun, das Alte Testament ist in manchen Dingen ja sehr anschaulich und sehr praktisch und sehr konkret und so auch an dieser Stelle. Und Jesus nimmt dieses alttestamentliche Wort im Lukas 10, Vers 7 und wendet es dann an für denjenigen, der im Dienst für Gott steht, dass der auch dafür eine Entlohnung bekommen soll. Und in demselben Sinn nennt Paulus das hier auch. Dass er das nicht in dem rein tierischen Sinn meint, wird deutlich, da es hier ja um Älteste geht und eben nicht um Landwirtschaft. Und es wird auch deutlich durch das zweite Zitat, was er eben dabei anhängt. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und da sehen wir es ja ganz deutlich, da geht es dann eben nicht um Tiere, sondern dabei geht es dann um Menschen. Auch hier eben ein Zitat dann von Jesus aus dem Matthäus 10, Vers 10 zum Beispiel. Das wird hier auch auf eine Stufe gestellt. Also wenn von der Schrift die Rede ist, dann stellt Jesus auf dieser Stelle das Alte Testament, wird herausgehoben, das ist Autorität, aber auch schon Aussagen Jesu, wie wir es in den Evangelien lesen. Einmal Matthäus, einmal Lukas, das wird für ihn auch schon als Schrift zitiert und damit als Autorität. Also nach der muss man sich richten. Und wie gesagt, die zweite Aussage, die macht es dann deutlich, wenn man es missverstehen wollte, könnte man es natürlich auch wieder missverstehen und dann sagt man, das ist ein Vers für die Gewerkschaften. Also der Arbeiter ist seines Lohnes wert und jetzt wird demonstriert, ja, wie viel wert ist er denn dabei. Aber das hiermit natürlich nicht gemeint, denn es geht ja um geistlichen Dienst und nicht um eine Rangelei bezüglich Lohnerhöhungen dafür. Denn Arbeiter meint natürlich im wortwörtlichen Sinne auch erst einmal der normale Arbeiter, hier aber im engeren Sinne der Arbeiter im Reich Gottes. Also Älteste, die ihre Aufgabe gut erfüllen, insbesondere die, die in der Predigt und in der Lehre tätig sind, können auch eine finanzielle Unterstützung bekommen. Das ist das erste Thema, was er hier zu den Ältesten noch nachschiebt. Das zweite ist dann, wie geht man mit Ältesten um bezüglich echter oder nur vorgeblicher Anklagen? Zuerst wird dann darauf hingewiesen, gegen einen Ältesten nimmt keine Klage an. Wenn wir nur diesen ersten Teil lesen würden, dann würde es danach klingen, Älteste können machen, was sie wollen. Die sind unhinterfragbar. Und ist einmal jemand als Ältester etabliert, dann ja, bringt ihn nichts mehr von seinem Thron herunter. Das ist natürlich jetzt etwas einseitig dargestellt und genauso will Paulus es ja auch gar nicht haben. Er hat nur vor Augen, dass es in der Gemeinde wahrscheinlich immer an den Leitungsmitgliedern stärkere Kritik geben wird als an den normalen Gemeindegliedern. Und die Frage, warum, lässt sich relativ einfach beantworten. Weil Älteste, wenn sie ihre Aufgaben wirklich ernst nehmen, eben ab und zu auch mal unangenehme Sachen sagen müssen. Und in der Gemeinde besteht immer die Gefahr, dass wenn jemand dir etwas Unangenehmes sagt oder mir, dass wir über diese Person nicht so ganz froh sind. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Mir geht es meistens so, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Michael, das hast du vollkommen falsch gemacht, dann falle ich dem anderen nicht um den Hals und sage, danke, dass du endlich kommst und mir das sagst. Ich habe schon immer darauf gewartet. Sondern so emotional denke ich erst einmal darüber, hat er recht, was fällt ihm denn ein und stimmt das denn oder irgendwelche Rechtfertigungen dafür? Ich sage ja nur im ersten Moment, denn falsch wäre es dabei zu bleiben. Denn das Traurige ist ja, dass manchmal die anderen, die uns so etwas sagen, sogar Rechte haben. Wären die anderen immer nur die Bösen, ja, dann wäre die Sache einfach. Müssen wir die Ohren zumachen und können gleich sagen, stimmt alles nicht. Aber manchmal haben die anderen Leute ja recht. Besonders die, die uns gut kennen. Und das ist ja in der Gemeinde der Fall. Und das ist natürlich auch in der Familie der Fall. Also wenn ich irgendetwas falsch mache, die Person, die mir am häufigsten das sagt, ist meine Frau. Sehr klar, weil sie mich am besten kennt, weil wir am meisten miteinander zu tun haben dabei. Und solche Sachen sind nicht immer angenehm. Und in der Gemeinde sollen Älteste auch solch eine Funktion haben. Sie sollen auch auf Menschen zugehen und sie auf Fehler aufmerksam machen. Und das führt natürlich dazu, dass sie nicht immer von allen gerne gemocht werden. Oder manchmal können sie auch unangenehme Entscheidungen für die Gesamtgemeinde treffen, mit denen ich vielleicht nicht einverstanden bin. Und so ist es ganz häufig, dass in der Gemeinde schnell auch Vorwürfe gegen die Ältesten laut werden. Und deshalb die Hinweise, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an. Und jetzt kommt die Ausnahme, außer aufgrund von 2 oder 3 Zeugen. Das sollte einfach sicherstellen, dass wenn eine Anklage ist, dass sie wirklich begründet ist, dass der Älteste einen gewissen Schutzraum genießt, sich nicht mit jedem Anwurf und jedem Vorwurf auseinandersetzen muss, wenn es allerdings ernsthafte Anklagen gibt, weil der Älteste gesündigt hat, sich falsch verhalten hat und das von mehreren aus der Gemeinde bestätigt wird, dann soll Timotheus dem auch nachgehen. Denn wie gesagt, ein Ältester ist nicht unantastbar in der Bibel. Er soll einen Schutzraum haben, damit er seine Aufgabe gut erfüllen kann, aber er ist nicht unantastbar. Es ist trotzdem möglich, sich ihn zu kritisieren, sagen wir auf Sünde hinzuweisen. Dieser Hinweis auf 2 oder 3 Zeugen kommt aus dem Alten Testament, aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 19, Vers 15, wo er als Maßstab genommen wird für Prozessordnung. Also auch wenn jemand verurteilt wurde im Alten Testament und da waren Augenzeuge, dann erwartete man normalerweise, es sollten mindestens 2 oder 3 Zeugen sein, weil die Leute im Alten Testament und Gott natürlich auch wusste, dass es immer wieder Leute gibt, die lügen. Aber dass 2 oder 3 Leute gleichzeitig lügen, unabhängig voneinander, die Wahrscheinlichkeit ist schon geringer. Natürlich kann man auch da sagen, die können sich bestechen oder verschwören oder so etwas. Das gibt es auch. Aber generell galt im Alten Testament keine Verurteilung, wenn nicht 2 oder 3 Zeugen für den Sachverhalt da sind. Und diese Regel wird von Jesus in Matthäus 18, Vers 25 bis 20 dann auch aufgenommen für die Korrektur, die in der christlichen Gemeinde stattfinden soll. Also hier stützt Paulus sich einerseits aufs Alte Testament und andererseits auf die Aussage Jesu. Also wenn 2 oder 3 Zeugen unabhängig voneinander von dem Ältesten sagen, der ist ungeduldig, zum Beispiel, und das sei immer wieder, dann sollte man den auch ermahnen. Hier steht ja nicht, dass er deshalb gleich sein Ältestenamt verliert. Nein, ein Ältester kann ja Fehler machen und wenn er sie bereut, dann wird das vergeben von Gott und dann hoffentlich geht er weiter einen guten Weg für die Gemeinde. Aber der soll durchaus auch kritisiert werden können. Und hier wird dann noch näher erklärt, Vers 20, die, welche sündigen, weise zu Recht vor allen. Also das heißt, wenn ein Ältester gesündigt hat, also hier kommt die Anklage, und jetzt wird die Anklage geprüft und nach Prüfung der Anklage stellt man fest, ja, der hat tatsächlich gesündigt, der hat falsch gehandelt. Und nur darum geht es ja, dass der eine andere Meinung hat als ich. Das ist hier gar nicht gemeint, das wird ja auch gar nicht kritisiert. Sondern nur, wenn da ein Vorwurf ist, der offensichtlich auf Sünde hinweist, auf falsches Verhalten hinweist, dann wird das geprüft und wenn er da überführt ist, dann soll er, und das ist eine Besonderheit auch von dem Ältesten, soll er öffentlich das eingestehen und bereuen dabei. Warum öffentlich? Nun, weil das Amt des Ältesten ja in der Öffentlichkeit stattfindet. Genauso wie er die Ehre bekommen soll, so soll er auch da öffentlich darauf aufmerksam gemacht werden. Und zumal, wenn zwei oder drei Zeugen da sind aus der Gemeinde, dann ist das ja meistens schon eine öffentliche Angelegenheit. Und dann soll das auch öffentlich geklärt werden. Also hier geht es nicht um Seelsorgegeheimnisse, denn da sind normalerweise keine zwei oder drei Zeugen dabei. Sondern es geht um Dinge, die die Gemeinde betreffen, meinetwegen eine falsche Lehre, ein falsches Verhalten in der Öffentlichkeit. Und da soll Transparenz da sein. Da soll nicht irgendwie gemauschelt werden, sondern wenn da ein offensichtliches Fehlverhalten ist, soll auch offensichtlich darauf aufmerksam gemacht werden. Vielleicht erinnert ihr euch an eine Situation, wo Paulus den Petrus zurechtweist, als er in Antiochien ist. Und dort kommen dann einige aus Jerusalem. Und sobald die kommen, dann zieht sich Petrus zurück von den Heidenchristen und tut so, als ob er mit denen gar nichts zu tun hat. Das war natürlich eine offensichtliche Heuchelei. Und darauf macht Paulus ihn auch aufmerksam. Und da steht ebenfalls, dass er öffentlich seinen Fehler eingestanden hat und dann eben umkehrt dabei. Und das ist nötig, weil das ja auch eine Sünde, ein Fehlverhalten gewesen war, was in der Öffentlichkeit stattgefunden hat, was die ganze Gemeinde betroffen hat. Also, die, welche sündigen, weise zurecht vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. Hier wird noch ein Zusatzargument da reingebracht. Jeder soll ebenfalls sehen, die Ältesten werden mit demselben Maßstab gemessen wie alle anderen auch. Es gibt keine Sonderbehandlung dabei. Ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und vor den auserwählten Engel, dass du dies ohne Vorurteil befolgst und nicht mit Zuneigung tust. Und nichts aus Zuneigung tust. Also erst einmal werden hier dann ein paar Zeugen angerufen, also Gott und Jesus Christus und die auserwählten Engel. Das ist so ein Ausdruck, der reizt wieder zum Spekulieren. Also ist auserwählt hier prädestiniert gemeint? Sind manche Engel bekehrt, andere nicht? Ganz eindeutig können wir es nicht sagen. Meine Deutung dieses Verses wäre, mit auserwählten Engeln, da meint er einfach die, die bei Gott sind. Wir lesen ja in einzelnen Stellen, dass auch die Dämonen früher einmal Engel gewesen waren, zum Beispiel der Teufel, und sich dann von Gott abgewandt haben und jetzt eben nicht mehr die Auserwählten sind, sondern die, die gegen Gott kämpfen. Und so würde ich sagen, das sind jetzt nicht die bekehrten Engel, sondern das sind die, die bei Gott geblieben sind. Die, die sich nicht empört haben, die, die nicht gegen von ihm abgefallen sind, dass die hier mit gemeint sind. Und die werden als Zeugen aufgerufen, wo gesagt wird, also ich sage dir, die schauen alle zu, die sind alle mit dabei, pass auf. Und jetzt wird er auf eine besondere Gefahr aufmerksam gemacht, die besonders leitende Personen haben. Weil leitende Personen eben eine gewisse Macht und Autorität haben, ist immer die Gefahr, dass sie in der Gemeinde bestimmte Leute bevorzugen. Dass sie die Menschen ungleich behandeln. Irgendwie für den einen Sympathie und für den anderen, der mich ärgert, da warte ich nur darauf, dass er ein falsches Wort sagt und dann bekommt er einen auf den Deckel. Und die Realität in der Gemeinde ist ja manchmal so. Das wird vielleicht nicht so ganz offiziell gemacht, aber je nachdem, die Betroffenen können das manchmal schon merken. Also zum Beispiel der Älteste oder der Prediger besucht nur immer bestimmte Leute. Hat dann einen kleinen Freundeskreis von zwei, drei Leuten, die besucht er regelmäßig, zu den anderen geht er nie. Oder bei dem einen, da werden fünfe gerade sein gelassen, was der macht. Aber bei dem anderen, wenn der irgendeinen Fehler macht, da wird genau darauf geachtet. Und das sind diese Hinweise, wo hier gesagt wird, dass du das ohne Vorurteils befolgst und ohne Zuneigung tust. Mit Zuneigung ist natürlich nicht gemeint, dass er die Leute in der Gemeinde nicht mögen soll. Also hab bloß keine Zuneigung. Doch, hab schon Zuneigung zu denen. Aber lass diese Zuneigung nicht dazu führen, dass du die Leute ungleich behandelst. Den einen Ältesten, der macht einen Fehler, das erklärst du weg. Und der andere Ältesten macht einen Fehler und das wird öffentlich zurechtgewiesen. So soll es nicht sein. Sondern hier soll Unparteilichkeit in der Gemeinde herrschen. Und das ist auch eine Herausforderung für heute. Denn manchmal ist es so, dass egal auf welcher Ebene wir Verantwortung tragen, dass wir unterschwellig da Unterschiede machen, wie wir mit Leuten umgehen. Und ich weiß von einigen Beispielen, wo Leute in der Gemeinde, die dann unangenehm waren, vielleicht manchmal, weil sie auf Missstände aufmerksam gemacht haben, dass man dann nur irgendwann gewartet hat in der Gemeinde, wenn die nur einen kleinen Fehler gemacht haben und dann hat man sich darauf gestürzt und du immer etwas sagst und was fällt dir überhaupt ein? Und irgendwann wussten sie, sie sind in der Gemeinde nicht mehr gern gesehen und dann sind sie entweder selbst gegangen oder man hat es ihnen nahegelegt zu gehen. Dann ist ja auch ganz klar, jeder Mensch, auch der Älteste, auch der Prediger, haben gewisse Sympathien. Aber die Gefahr ist, dass sie zu stark nach diesen Sympathien handeln in ihrem Amt als Älteste. Und davor wird der Timotheus gewarnt und damit auch die Ältesten gewarnt als Leiter in der Gemeinde. Das sollen sie in keinem Fall tun, weil sie ja da nicht als Person stehen, als Privatperson, sondern sie füllen ihr Amt aus ja im Auftrag Gottes. Und da soll es gleich sein. Also wir verstehen das sicherlich heute, würde man ja ähnliche Forderungen aufstellen, meinetwegen bei einem Richter vor Gericht. Ein Richter vor Gericht sollte Recht sprechen, egal ob ihm die Person passt oder nicht. Der sollte nicht sagen, ach, weil du mit mir im Musikverein bist, deshalb deine Strafe für zu schnell fahren ist nur halb so viel. Und weil du den falschen Fußballverein, Fans vom falschen Fußballverein bist, deshalb bezahlst du doppelt so viel. Das darf ein Richter ja nicht machen. Wenn er es doch tut, ist illegal dabei. Und genauso diese möglichst angestrebte Objektivität und Gleichheit, die soll hier auch in der Gemeinde herrschen. Und deshalb die Aufforderung an die Leitenden, passt da besonders auf. Dann geht es auch noch ein bisschen weiter. Da kommt dann noch ein nächstes Thema, Vers 22. Die Hände liegen niemanden schnell auf. Was ist damit gemeint? Handauflegung gab es im Alten Testament an verschiedenen Stellen. So wurden beispielsweise manchmal den Opfertieren Hände aufgelegt. Im 2. Mose 29, Vers 10 finden wir das. Manchmal wurden den Königen oder den Propheten, wenn sie eingesetzt worden sind, in ihr Amt die Hände aufgelegt. Im Neuen Testament haben wir ja schon, oder jetzt in diesem Brief haben wir ja schon etwas von Handauflegung gelesen. Da haben wir ja gelesen, du hast deine Gabe bekommen und deinen Auftrag bekommen unter Auflegung der Hände, schreibt Paulus zum Timotheus. Also es gab diese Handauflegung als Segenszeichen, auch als Zeichen der Einsetzung, des Bittes, dass Gott diesen Mensch in seinem Amt also ausrüstet mit der Kraft, mit dem Heiligen Geist, ihn dabei segnet. Manchmal ist Handauflegung auch ein Zeichen einer Identifikation. Also wir gehören zusammen. Ich identifiziere mich mit dir, ich stehe hinter dir. Das sollte ja auch ausgedrückt werden, wenn ein Prophet dem König die Hände aufgelegt hat. Hier, die gehören ja zusammen. Natürlich der Prophet als Sprecher Gottes an der Stelle. Diese Identifikation wird noch stärker bei den Opfertieren. Ich habe ja gesagt, im 2. Mose 29, Vers 10, da sollte dann der Hohepriester dem Tier die Hände auflegen, um dann die Sünde des Volkes zu übertragen auf das Tier. Also hier ist eine Art Identifikation. Verbindung von den Händen, Verbindung mit der Schuld, die da ist. Natürlich nur symbolisch, ist ja klar, weil es wird ja auch deutlich, durch den Tod eines Tieres kann ja keine Sünde vergeben werden. Und das wäre ja eine billige Art und Weise, wie wir unsere Sünde loswerden können. Müssen wir nur irgendein rumgelaufenes Tier nehmen, schnell die Hand auflegen, zack, hat das Tier die Schuld und wir sind frei. Das gibt's biblisch natürlich nicht. Also es ist symbolisch, ist ja klar, an dieser Stelle. Und hier steht, niemanden lege die Hände auf. Was ist damit gemeint? Natürlich nicht die Länge der Zeremonie. Also man sagen kann, also legt dem Herrn dann 2 Stunden lang die Hände auf, dann ist okay, aber nicht hier nur 2 Minuten, das ist zu wenig. Also das ist mit schnell nicht gemeint, sondern es ist klar, hier ist mit vorschnell gemeint. Also das heißt, bevor du dich nicht genau darüber informiert hast, ob diese Person auch die Qualifikation erfüllt, lege ihr nicht die Hände auf. Hier handelt es sich wahrscheinlich um die Einsetzung eines Ältesten, denn vorher geht es ja auch um die Ältesten. Also wenn du jemand in ein Amt, einen Ältesten, einen Diakon oder eine Witwe einsetzt, dann prüfe genau, damit nicht jemand zu vorschnell in das Amt kommt und du nachher zurückrudern musst oder denjenigen wieder aus dem Amt entfernen musst. Und das hier ist ja gerade in dem Zusammenhang, wo Beschwerden kommen. Und dann gibt es eben ehrliche Beschwerden gegen die Leitung. Aber damit das nicht so häufig kommt, prüfe lieber vorher genau, ehe jemand in dem Amt mit drin ist. Und wenn dann steht, mach dich nicht fremder Sünde teilhaftig, dann ist genau das damit gemeint. Du hast jemanden eingesetzt oder der Älteste hat jemand anders eingesetzt und hat vorher nicht genau geprüft. Und dann kann es sein, dass er jetzt moralisch gesehen mitschuldig daran ist, dass diese Person in ihrem Amt ist und Fehler macht. Er hätte es vorher wissen können, wenn er genau hingeschaut hätte dabei. Das wird auch gleich noch ein bisschen weiter beschrieben. Und zwar, ich überspringe mal den Vers 23, dann geht es auch nämlich noch weiter. Die Sünde mancher Menschen sind allen offenbar und kommen vorher ins Gericht. Die Sünde mancher Menschen, sehr wahrscheinlich, bezieht sich Paulus hier noch weiterhin auf die Ältesten, die geprüft werden, bevor sie Älteste werden, oder auch die anderen Gemeindemitarbeiter, sodass dieser Gedanke, Vers 23, dass der Paulus nur spontan gekommen ist, kommt noch ein Gedanke dazwischen und dann geht er wieder zurück zu seinem Thema. Die Sünde mancher Menschen sind allen offenbar, und kommen vorher ins Gericht. Hier ist ja nicht ein himmlisches Gericht mit gemeint, sondern hier geht es ja um irdische Bewertung von Menschen. Sehr wahrscheinlich ist damit so eine Art Gemeindegericht gemeint. In der Gemeinde, manche Sünden von Menschen, die sind offensichtlich. Also meinetwegen, du hast in der Gemeinde jemanden, der andauernd flucht. Das kann er schlecht verstecken. Na gut, manche macht es dann nur zu Hause und nicht in der Gemeinde, das geht auch. Oder was weiß ich, einer ist ein Ehebrecher. Das wird dann auch ziemlich deutlich, meistens schnell dabei. Also es gibt bestimmte Sünden, die sind ganz auffällig. Und da ist dann auch wenig Gefahr, dass diese Leute in ein Ältestenamt hineinrutschen. Also da steht ja eben die Sünde mancher Menschen sind allen offenbar und kommen vorher ins Gericht, also bevor sie eingesetzt worden sind. Manche aber folgen sie auch nach. Das heißt, manche Sünden von Menschen, die erkennst du erst, wenn sie im Amt sind. Zum Beispiel die Leute, die zu Machtmissbrauch tendieren. Das merkt man eben erst, wenn sie die Macht haben. Solange einer keine Macht hat, sind die Leute lieb und nett. Erinnert euch zum Beispiel an den Nationalsozialismus. Da gab es ja manche so richtig grausame Kerle, manchmal auch Frauen, die in den Konzentrationslagern die Leute gefoltert haben. Würden diese Leute nie in die Situation eines Konzentrationslagers kommen, dann würden sie höchstens zu Hause herummäkeln und so, würden aber nie einen Menschen so foltern. Dass das in manchen Menschen drinsteckt, das merkte man zum Beispiel auch wieder bei den Auseinandersetzungen in Ruanda. Erinnert ihr euch noch daran? Innerhalb von wenigen Wochen wurden da Millionen Menschen, oder ich glaube es waren sogar Millionen, also zumindest Hunderttausende, wurden ermordet und zwar von Leuten, die früher friedlich nebeneinander lebten. Dasselbe im Kosovo, wo plötzlich die Serben und die Kroaten sich gegenseitig umbrachten, die jahrzehntelang nebeneinander wohnten. Das heißt, das Böse war irgendwie Menschen drin, aber durch die neue Situation kam es heraus. Und genau das wird hier da gesagt. Manche Sünden, die sind offenbar und die kannst du prüfen und dann sagen, nee, du wirst nicht Ältester. Aber bei manchen, die kannst du vorher nicht erkennen, die kommen erst raus, wenn die Leute im Dienst sind. Und dann muss man halt den Beschwerden nachgehen und womöglich da gegen die Ältesten vorgehen, aber nur, wenn es wirklich nötig ist. Und dann wird umgekehrt gesagt, gleicherweise auch die guten Werke. Allen offenbar. Und die, mit welchen es sich anders verhält, können auch nicht verborgen bleiben. Also, wird gesagt, auf der einen Seite das Böse. Bei anderen sind auch die guten Werke, die sie tun, offenbar. Meinetwegen einer, der ist gastfreundschaftlich. Das weiß jeder. Wenn du, egal wann und du da hinkommst, der hat immer eine offene Tür. Aber andere Qualifikationen, die zeigen sie auch erst im Dienst, die positiven, die guten Werke. Also hier will Paulus jetzt nicht nur aufs Negative schauen, das wäre ja auch ein falscher Blickwinkel für die Ältesten, sondern für die zukünftigen Ältesten. Manche haben ihre Stärken, die sieht jeder und dann sagt, die müssen Ältester werden. Umgekehrt, es gibt manche, die haben das auch verborgen. Und dann denkt auch daran. Und vielleicht muss man die ein bisschen mehr schieben und fördern. Und dann kommen sie in ihr Amt hinein und die bewähren sich auch sehr gut. Also er will darauf aufmerksam machen, nach Möglichkeit, alles was sichtbar ist, prüft das. Aber du wirst nie alles prüfen können. Manche Dinge werden erst deutlich, wenn die Leute im Amt sind. Also das will er hier nochmal sagen, was die Ältesten angeht. Zwischen diesen Anweisungen, was die Ältesten betrifft, hat Paulus einen für uns etwas interpretationsbedürftigen Satz da mit drin. Trink nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens willen und wegen deines häufigen Unwohlseins. Das ist ja eigentlich nur so eine Randbemerkung. Eigentlich auch nur eine, die ganz persönlich den Timotheus betrifft. Trotzdem finde ich sie spannend. Ich meine nicht nur wegen des Weins, ich wollte erst noch auf etwas anderes zu sprechen kommen, nämlich erstmal aufgrund der scheinbaren Erkrankung, die der Timotheus hat. Hier ist nämlich eine Stelle, die uns ganz deutlich macht, die ersten Christen waren nicht nur immer gesund. Vielleicht sagen manche von euch das ja selbstverständlich. Aber ihr wisst wahrscheinlich, es gibt auch Christen, die sagen, wenn du nur genügend glaubst und wenn du nur fromm genug bist, dann bist du immer gesund. Und hier ist ein Beispiel, wir haben ja noch andere in der Bibel, und zwar von zahlreichen Leuten, die Jesus nachgefolgt waren und Vorbilder im Glauben waren. Aber an keiner dieser Stelle kommt Paulus oder Petrus oder sonst jemand auf die Idee und sagt, hey Timotheus, du glaubst zu wenig. Dann ist ja klar, wenn nur der Glaube fehlen würde, dann bräuchte er keinen Wein trinken. Aber hier geht es scheinbar um ein körperliches Leiden und möglicherweise haben die auch schon darüber gebetet. Auf jeden Fall, Paulus nennt hier keine geistliche Vorgehensweise, sondern sagt, bei dieser Art von Magenproblem, da ist es am besten, man trinkt ein bisschen Wein. Also das heißt, auch wenn du unter körperlichen Krankheiten leidest, schöpf erst einmal die Möglichkeiten aus, die du selbst hast. Denn in vielen Fällen ist das ganz normal irdisch, weil wir einen Körper haben, der manchmal seine Macken hat. Und dann muss man lernen, damit umzugehen. Gott greift nicht immer ein. Und er wird uns auch, wenn wir Christen sind, nicht jedes Leiden ersparen. Und ich rede hier ja nicht zu Leuten, die alle 15 sind, die vielleicht noch denken, dass sie ewig gesund bleiben werden, sondern ich rede ja hier zu Leuten, die das wahrscheinlich alle schon mal erfahren haben. Und wo sie dann sagen können, ja, Gott mutet das zu und er hat dann meistens auch eine positive Absicht damit. Ich meine, vielleicht auch immer, nur wir kennen sie nicht immer. Aber wenn Gott das zumutet, dann will er manchmal sich dadurch groß machen, indem er uns Kraft gibt und nicht indem er die Krankheit wegnimmt. Es sind jetzt mehrere Fragen, die du gestellt hast. Also die eine wäre erst einmal, wer setzt die ein? Hier war der Timotheus beauftragt, das zu tun. Im Normalfall sollte es so sein, dass die Ältesten selbst dafür sorgen, dass dann wieder Nachfolger von ihnen in ihr Amt eingesetzt werden, von ihnen selbst, also von den Leitern der Gemeinde, weil die ja die höchste Autorität sind. Es gibt ja keine höhere Autorität in der einzelnen Gemeinde. Hierdurch will Gott wirken, das hat er gesagt. Natürlich ist die Gefahr, dass die Ältesten auch Sachen falsch machen, weil sie Menschen sind. Das kommt ja auch immer wieder vor. Deshalb sind die Ältesten eben nicht unhinterfragbar. Hier wird hingewiesen darauf, ja, wenn sie einen Fehler machen, dann sollen sie es eingestehen und Vergebung bitten. Und tatsächlich ist es dann so, dann werden sie nicht aus dem Amt generell entfernt. Es ist natürlich eine Frage, welche Sünde. Das ist klar. Zum Beispiel Sünden, die sie von ihrem Dienst disqualifizieren. Da können sie nicht immer wieder sagen, tut mir leid. Nehmen wir mal an, was ja wahrscheinlich am wenigsten in unseren Kreisen vorkommt, der ist ein regelmäßiger Trinker, Alkoholiker. Und dann hat er sich am Wochenende wieder voll getrunken und kommt betrunken in den Gottesdienst. Dann sagt man, hey, das geht aber nicht, musst du bereuen. Dann steht er nach vorne und sagt, ja, tut mir leid. Und nächste Woche wieder. Ja, dann wäre klar, wenn er um Vergebung bittet, ernsthaft natürlich vergibt Gott, aber der hat sich disqualifiziert. Das heißt, der müsste aus dem Ältestenamt genommen werden. Die anderen Ältesten. Deshalb sind die Ältesten im Neuen Testament immer in der Mehrzahl genannt. Es gibt in der Gemeinde nie nur den einen Ältesten, sondern es gibt immer mehrere, weil diese Ältesten dann auch gegenseitig aufeinander achten sollen. Und im Normalfall funktioniert das auch. Es funktioniert dann nicht, wenn ein Ältester sehr ungeistlich ist und seine Position als Machtposition benutzt und dann, wenn er noch klug genug ist, die anderen rauskickt und hinterher nur noch die Ältesten hat, die Ja-Sager sind und das tun, was er gerne will. Sowas gibt's natürlich auch. Und in solch einem Fall ist das ganz, ganz schwierig. Weil da ist jetzt die ganze Leitung so sehr in Sünde verstrickt, dass es keine Instanz der Gemeinde gibt, die das grundsätzlich aufheben könnte. Denn was wollte man machen? Jetzt kann man natürlich sagen, machen wir eine Gemeinderevolution. Aber wer gibt den einzelnen Leuten der Gemeinde die Macht und das Recht, das zu tun? Denn wenn man dieses Recht geben würde, dann könnte es ja auch sein, in Fällen, wo die Ältesten Recht haben, sagen die Gemeinde, von denen machen wir nicht. Also hier ist es schwierig. Ich glaube schon, dass es dann auch möglich ist, wenn jetzt die Sünde offensichtlich ist, sagen wir den Ältesten betreffen oder die mehrere Älteste betreffen. Und man nach längeren Gesprächen, denn auch der einfache Gläubige hat ja die Möglichkeit, den Ältesten anzusprechen, nach dem Motto, was Jesus sagt, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, geh hin. Das hat ja auch der Älteste ist ja auch ein Bruder. Dann kann man hingehen und ermahnen. Und dann nimm zwei oder drei mit ihn und dann bring es vor die Gemeinde. Und insofern glaube ich, wenn es wirklich begründet ist, ist es auch möglich, dann vor der ganzen Gemeinde diese Sache anzusprechen. Aber da sollte man sehr vorsichtig mit dieser Vorgehensweise sein und sich sehr sicher sein, dass es hier nicht nur persönliche Streitlust oder sonst etwas ist, sondern dass es wirklich eine ernsthafte Sache ist. Ich denke immer erst nach langem Gebet, nach Ausschöpfen anderer Möglichkeiten, dann auch das nehmen. Aber letztendlich wäre es auch möglich, dass die gesamte Gemeinde dann die Ältesten absetzt. Aber das ist dann eben so ein Sonderfall, der nicht direkt besprochen wird, nur angedeutet wird eben durch diese Ermahnung, die jedem Christen. Aber im Normalfall ist es so, die Ältesten untereinander sollen diese Korrektur üben, die sollen jetzt nicht nur gut Freund sein dabei, die können sich gut verstehen, aber die sollte sie nicht blind machen, denn Paulus sagt ja gerade vorher, kein Ansehen der Person. Da gibt es in meinem Buch über Calvin, findet ihr den Hinweis, der hat das versucht ziemlich gut durchzuhalten dabei, dass selbst Leute, mit denen er eng befreundet gewesen war, hat er auch unter Gemeindezucht gestellt, wo es nötig war. Und das fiel ihm sicherlich nicht leicht, soweit wir aus seinen Schriften lesen. Aber er hat das gemacht, damit vor der Gemeinde nicht der Eindruck entsteht, es gibt die Bevorzugung für die Freunde Calvins. Denn das wäre ja sehr naheliegend sonst. Und das war nicht. Und das hat ihm dann manche seiner Freunde auch verleidet. Die haben eben darauf gehofft, dass sie so eine Sonderbehandlung bekommen würden. Und waren dann beleidigt, dass sie sie nicht bekamen. Und er selbst hat sich dann auch darunter gestellt. Er hat auch gesagt, einmal im Jahr, da sollen die Ältesten eben auch zu mir kommen und dann werden auch mit mir Gespräche geführt und wenn das nötig ist, dann sollen die mich auch zurechtweisen. Und also so war eben die Absicht dabei. Und so soll es im Idealfall laufen. Und im Idealfall eben, dass die dann auch eingesetzt werden. Wenn jetzt keine Ältesten da sind, dann gibt es ja heute keinen Timotheus und keinen Paulus, die herumziehen und das machen, dann wäre in einer ersten Phase es wahrscheinlich am naheliegendsten, dass irgendwelche Personen, die dann in einer Gruppe, die jetzt neu entsteht, eine Leitungsaufgabe übernehmen. Das sind ja keine Ältesten. Sagen wir, irgendwie gibt es nicht einen Hauskreis. Vielleicht eine Missionare, der Missionar ist dabei. Und dass dann der Missionar darauf hinarbeitet, wenn die Gruppe groß genug ist, solange nur 2 oder 3 Leute sind, ist es ja unsinnig, Älteste zu wählen. Aber wenn es eine größere Gruppe ist, die ist etabliert, sodass nicht nur Neulinge da sind, weil Neulinge sollen ja nicht gewählt werden, also auch es muss eine längere Phase der Stabilität da sein, dass dann der Missionar, der sonst ersatzweise, wie der Paulus früher die Verantwortung trägt, dass er dann die Gemeinde darauf vorbereitet, dass jetzt Älteste bestimmt werden sollten. Und an dieser Stelle würde ich es für sinnvoll halten, dass in diesem Moment die ganze Gemeinde einbezogen wird, weil es ja diese Ältestenschaft, die Autorität ausübt, nicht gibt. Und wie tut sie das? Ich glaube nicht mit Wahl, sondern ich halte im Moment für den besten Weg dabei, dass nach intensivem Bibelstudium, die mit der Gemeinde durchgeführt wird, man dann einen für jeden der Kandidaten einen Zettel herumgibt, wo die Qualifikationen stehen und da kann dann jedes Gemeindeglied eintragen, ob das Gemeindeglied meint, dass diese Person diese Qualifikation hat und dann möglichst detailliert. Also sehen, ist der gastfreundschaftlich? Dann sollte jedes Gemeindeglied schreiben, ja oder nein. Und das soll natürlich am besten anonym, damit da keine irgendwelche Streitpunkte sind, aber so, dass es auch klar ist, dass jeder zu seiner Meinung stehen muss. Ich halte diesen Weg für besser, als dass man nur abstimmt, ich bin für den oder gegen den. Weil dann wirst du nicht gezwungen, auch genau zu begründen, warum ja oder nein. Und das führt häufig zu ungeistlichem Verhalten, nämlich dass man den wählt, den man mag und den man nicht mag, wählt man nicht. Hingegen, wenn du nicht gefragt wirst, ob du den wählst oder nicht, sondern hat der diese Eigenschaften, dann wirst du etwas stärker zur Objektivität gezwungen oder gedrängt zumindest. Das wäre eine Vorgehensweise, wie ich sie da vorschlagen würde, in solchem Fall. Also gut. Das war jetzt bei den Eltern. Ach ja, bei dem Wein waren wir stehen geblieben, bei dem Timotheus und dem Wein. Also einmal können wir daraus lesen und lernen, dass Christen nicht immer gesund sein müssen. Auch die vorbildlich Gläubigen nicht. Wir ziehen daraus auch, dass bei Krankheit nicht immer möglichst starker Glaube hilft. Wobei Glaube in der Interpretation manchmal als Einbildung missinterpretiert wird oder als möglichst starke Selbstsuggestion. Also wenn ich mir möglichst häufig sage, ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund, dann werde ich es auch. Das ist unbiblisch, das ist Magie. Das hat mit Glauben nichts zu tun. Dass der Timotheus hier nicht daran glaubte, dass Gott ihn gesund machen kann, lesen wir in keiner Stelle. Aber scheinbar hat Gott hier auch nach längerem Leiden nicht eingegriffen und auch nach Gebet nicht. Und dann sagt er, naja, dann nimm doch ein bisschen Wein. Nun, mit dem Wein müssen wir natürlich vor Augen haben, dass Weintrinken an sich in der Antike, so wie heute noch in weiten Teilen des Mittelmeerraums, relativ weit verbreitet war. Man hat den Wein allerdings meistens verdünnt getrunken, und zwar zu den meisten Mahlzeiten. Warum hat man Wein getrunken und verdünnt? Das hängt einfach damit zusammen, dass Wein, weil er Alkohol enthält, eine gewisse desinfizierende Wirkung hat und dass alle möglichen Keime, Verunreinigungen, die sonst im normalen Wasser drin sind, hier ein Stück weit neutralisiert werden. Das ist einer der Gründe, den man damals gehabt hat. Wahrscheinlich auch noch, weil es den Leuten geschmeckt hat und so, wird noch mit dabei eine Rolle gespielt haben. Aber man hat es nicht getan, um sich zu betrinken. Also ich bin ja mit einer Französin verheiratet, habe ich euch ja schon mehrfach gesagt. Und wenn wir dann irgendwo bei Verwandten in Frankreich sind, dann gibt es bei jedem Essen Wein. Meistens Rotwein. Das ist ganz normal. Das würde die Leute als komisch empfinden, wenn du keinen Wein ausschenkst. Das ist in Deutschland ja nicht überall der Fall, wobei ich mir habe sagen lassen, in manchen Teilen Süddeutschland ja etwas stärker als in Norddeutschland, da unterscheidet sich das so ein bisschen. Ja, es gab früher, kennt ihr nicht ganz Witz, aber früher gab es eine Beobachtung, ich kenne sie von den Baptistengemeinden, die Brüdergemeinden war das, glaube ich. Die süddeutschen Brüdergemeinden, die hatten dann alle ihren Weinberg und haben dann eben mal Wein getrunken und deshalb bei allen Sachen, die so mit Alkohol gingen, naja, das war keine so wichtige Sache. Und die Norddeutschen, das gab es tatsächlich in manchen Brüdergemeinden, die hatten Aschenbecher in der Gemeinde. Und zwar, weil die Norddeutschen, die haben dann häufiger mal geraucht und gepafft bis hin zur Zigarre. Und dann hat man sich draußen vor der Gemeinde getroffen, nicht? Aschenbecher. Und dann haben die sich natürlich gegenseitig immer missverstanden. Die einen haben gedacht, die sind ungeistlich, weil sie Wein trinken. Und die anderen haben gedacht, die sind ungeistlich, weil sie rauchen. Jetzt will ich nicht sagen, die einen haben Recht oder die anderen haben Unrecht. Also diese Sache werde ich heute Abend nicht klären. Aber ich glaube, heute ist das auch nicht mehr ganz so aktuell, diese Sache aus der Vergangenheit. Also, auf jeden Fall mit dem Wein wird hier gesagt, der Wein ist nicht prinzipiell verboten. Das, was verboten ist, und das wird ja mehrfach in dem Brief gesagt, ist der Missbrauch vom Alkohol. Und der muss jetzt fein abgewogen werden. Also es geht nicht darum, sich irgendwie mit Alkohol zu vergnügen. Warum, wenn das nun alltäglich gewesen ist, dass die Wein getrunken haben, warum muss dem Timotheus denn dann speziell noch gesagt werden, trink Wein? Das würde das ja sowieso tun. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es muss daran liegen, dass der Timotheus entweder ein Versprechen abgelegt hat, ich werde keinen Wein trinken, so nach der Vorbild der alttestamentlichen Nazirea. Die hatten ja solche Versprechen geleistet und gesagt, ich will Gott ein Versprechen halten für diese Zeit oder fürs ganze Leben. Und das war zum Teil ja ihre Haare nicht schneiden oder eben bestimmte Sachen nicht essen und nicht trinken, bis sie dann das Versprechen Gott erfüllt haben. Das wäre möglich. Es wäre auch möglich, dass der Timotheus sozusagen als Vorbild für die gesamte Gemeinde, weil er wusste, dass so viele Leute mit Alkohol nicht umgehen können, gar nichts getrunken hat. Damit nicht die Leute hinterher kommen und sagen, hey, du trinkst doch auch immer Bier beim Essen. Dass als Entschuldigung gebraucht hat, um sich dann zu betrinken. Und diese Radikalität ist ja durchaus bis heute manchmal durchaus angebracht. Ihr kennt wahrscheinlich alle, zumindest vom Namen her, die Arbeit der Heilsarmee. Und bis heute ist es so, wenn du bei der Heilsarmee mitarbeiten willst oder Mitglied werden willst, dann musst du dich verpflichten, gar keinen Alkohol anzurühren. Und zwar in keiner Form, also weder hier in Pralinen noch in sonst irgendetwas. Warum? Weil die Heilsarmee sehr stark mit Menschen arbeitet, die aus der Gosse kommen, die in den allermeisten Fällen mit Alkohol eben nicht umgehen können, sondern den Missbrauchern. Und da war dem Gründer William Booth vollkommen klar, du kannst einem Alkoholiker nicht sagen, trink ein bisschen weniger, sondern da geht es nur, trink gar nichts. Und wenn dann die Mitarbeiter trinken, das geht nicht. Also trinkt keiner. Einige Missionsgesellschaften machen das auch. Und das hat ja durchaus etwas für sich. Denn selbst in Deutschland, das ist ja erschreckend zu hören, wenn dann da so Krankenkasse oder sonstige Gesundheitsvereinigungen darauf hinweisen, dass in Deutschland wahrscheinlich 10% der Bevölkerung alkoholabhängig sind. Ein Großteil von den Leuten, wenn du sie fragst, die würden das natürlich nie eingestehen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so Alkoholiker getroffen habt. Solange die ihr Leben noch geregelt bekommen, dann sagen sie immer, ich trinke ja nur, weil es mir schmeckt. Ich könnte jederzeit aufhören. Und dann musst du sie nur fragen, ja, und warum hörst du nicht auf? Naja, ich will ja nicht. Es schmeckt mir ja und ist auch nicht verboten. Das machen sie so lange, bis es vollkommen allen anderen klar ist, nur ihnen selbst noch nicht. Und dann trinken sie immer noch weiter. Und schließlich, wenn sie ihren Job verlieren, dann verstehen sie nicht, warum sie ihren Job verlieren oder warum die Frau wegläuft. Und irgendwann, dann nach langem Leiden, dann gestehen sie sich das ein und gehen zu einer Therapie. Aber die meisten, die Alkohol missbrauchen, merken das eben nicht. Nur die anderen merken das. Und deshalb, damit will ich sagen, auch heute glaube ich, selbst in Deutschland ist Alkoholismus ein Problem. Und wenn wir dann von Ländern hören, wie hier Weißrussland, da ja noch viel, viel mehr. Wir wissen das auch in der Erweckungszeit. Erweckungszeit in Deutschland. Ich habe meine Studie angefertigt, Erweckungsgebiet hier in dieser Umgebung, Lippe. Da war im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts, in den 40er Jahren, eine große Erweckung gewesen. Da sind zahlreiche Werke gegründet, unter anderem eben EZA hier in Lemgo. Als Erweckung. Und das, was an allen Stellen in Lippe, und das ist nur typisch für viele andere, an allen Stellen, wo Erweckung ausgebrochen ist, wurden sofort Abstinenzvereine gegründet. Warum? Das war eben das große Problem, mit dem die Leute zu tun gehabt haben, Alkoholismus. Also ich hatte vor ein paar Jahren mal so einen Bericht, ich glaube, es ist auch das Tagebuch des Finney, also einem amerikanischer Erweckungsprediger, gelesen. Und da wurde unter anderem berichtet, so wie er von Ort zu Ort zieht und evangelisiert. Und ich muss ja sagen, dass einer das begeisternd zu lesen, was Gott da getan hat, an anderen Stellen aber auch etwas fast einschläfernd zu lesen, weil er kommt von einem Ort zum anderen und an jedem Ort heißt es so, nicht? Also er predigte und die Leute bekehrten sich und das alles massenhaft. Und nebenher wird dann immer noch erwähnt, und diese Kneipe schloss und die Kneipe schloss. Er berichtet sogar mal nebenher, dass es dann eine Demonstration gegeben hat der Kneipenwirte und Schnapsbrenner. Und zwar gegen Finney, dass er dort nicht auftritt. Weil in dieser Zeit, das ist fast, ist kaum nachvollzuvollziehen, das gewesen ist, da haben in ganzen Landstrichen in den USA alle Kneipen geschlossen und viele der Kneipen waren dann hinterher billig zu haben und wurden dann hinterher als Kirchen genutzt. Weil wenn sie pleite machen, dann ist da nicht mehr viel zu verdienen damit und wurden dann umgenutzt. Und das ist nicht ein Einzelbeispiel. Also fast überall, wo Erweckung stattgefunden hat, war auch eine gewisse Sensibilität gegenüber Drogen, also hier auch, oder Genussmitteln wie Alkohol. Also deshalb, es könnte sein, dass er als Vorbild das nicht getan hat. Auf jeden Fall wird er hier aufgefordert, trinke etwas Wein, weil es für seine Gesundheit von Vorteil ist dabei. Soweit ich jetzt weiß, ist das, glaube ich, bei den Muslimen bis heute auch so, dass Muslimen eigentlich Alkohol verboten ist, weil es ja ein berauschendes Getränk ist, es sei denn, es ist gut für die Gesundheit. Ich weiß nicht, ob es auch Sie aus dieser Stelle ist, im ersten Timotheusbrief aufbauen, zumindest indirekt, denn Mohammed kannte das ja, wobei ihr heute viele Muslime treffen werdet, die sich genauso betrinken wie alle anderen auch. Aber offiziell ist es für die natürlich genauso verboten. Ja, also das zu dem Trinken. Er soll Alkohol trinken, hier Wein trinken, aus gesundheitlichen Gründen. Und er hat es wahrscheinlich erstmal nicht getan, entweder aufgrund eines Schwurs vor Gott oder als Vorbild für die Gemeinde, damit die anderen nicht verführt werden. Dann kommen wir jetzt noch kurz zu diesem, zum nächsten kleinen Abschnitt. Es sind nur zwei Verse und danach machen wir für heute Schluss. Kapitel 6. Diejenigen, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihren eigenen Herrn als dem Herrn als dem Herrn aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Die aber, welche gläubige Herren haben, sollen diese darum nicht gering schätzen, weil sie Brüder sind, sondern ihn umso mehr lieben, liebend dienen, weil es Gläubige und Geliebte sind, die darauf bedacht sind, Gutes zu tun. Dies sollst du lehren und dazu ermahnen. Hier geht er jetzt weg von den Ältesten und kommt auf eine andere Gruppe in der Gemeinde zu sprechen. Und diese Gruppe waren die der Sklaven. Heute kennen wir ja keine Sklaverei. In der Antike war das relativ weit verbreitet, wobei die Sklaven durchaus auch gewisse Rechte hatten. Und Sklaven waren nicht nur die, die die Knochenarbeit getan haben, sondern in der Antike waren Sklaven manchmal Händler, die im Auftrag ihres Herrn gehandelt haben. Lehrer waren häufig Sklaven. Redner, selbst Politiker konnten Sklaven sein. Also die hatten auch verantwortungsvolle Posten inne gehabt. Aber es war vollkommen klar, in der Gesellschaft gab es Sklaverei. Und hier wird deutlich, wie auch an anderen Stellen, wo wir in der Bibel über Sklaverei lesen, zum Beispiel im Philemonbrief. Da gibt es ja um den Sklaven Onesimus, der von seinem Herrn abgehauen ist und den Paulus zurückschickt. Auch da geht es um Sklaverei und an keiner Stelle im Neuen Testament wird Sklaverei prinzipiell oder wird aufgefordert, gegen Sklaverei politisch zu kämpfen. Jetzt haben manche dann in den früheren Jahrhunderten den Rückschluss daraus gezogen, Gott sei für Sklaverei. So ganz eindeutig lässt sich das schlecht sagen. Im Alten Testament gab es auch Sklaverei. Da werden bestimmte Gründe genannt, wie man mit Sklaven umgehen soll. Aber da werden auch viele Sachen gesagt, wie du ihnen, welche Rechte sie haben, dass du sie auch nicht quälen musst, sondern falls sie sorgen musst und dass sie auch ihre Religion frei ausüben können und so weiter und so weiter. Dass sie sich sogar nach einer gewissen Zeit von Jahren befreien können und solche Dinge. Aber es wird im Alten Testament auch Sklaverei nicht generell verboten. Manche der Sklaven im Alten Testament hatten allerdings eher den Status eines Angestellten, könnte man sagen, nach dem heutigen Muster. Also wurden versorgt, bezahlt und so weiter und hatten auch eine gewisse Sicherheit. Auf jeden Fall hier gibt es Leute, die als Knechte, also warum ich darum rede, weil das Wort Knechte hier meint eigentlich Sklaven, Dolos. Und unter dem Joch meint, die sind ja eine andere Autorität ausgesetzt. Joch ist ja normalerweise das, was man den Ochsen oder den Pferden dann über die Schulter legt, damit sie irgendwas ziehen können. Und das ist als Bild in der Antike bekannt gewesen als Symbol für Sklaverei. Und da ist gesagt, ja, diese, die Sklaven sind, die haben eben ein besonderes Joch. Die haben eine Verantwortung, die haben eine Last aufgelegt bekommen. Und was sollen die tun? Die sollen ihren eigenen Herrn aller Ehre wert halten. Dieses Ehre wert halten haben wir schon mehrfach gehabt. Ehre wert halten heißt anerkennen die Stellung eines anderen, unterstützen den anderen. Das sollen sie tun. Warum? Es gab nämlich damals einige Christen, wie auch in der gesamten Kirchengeschichte, die gerne biblische Aussagen benutzt haben, um eine soziale Revolution anzuzetteln. Also nach dem Motto, Jesus hat uns frei gemacht, jetzt gelten auch die staatlichen Ordnungen nicht mehr. Das war nicht nur hier so. Zur Zeit Luthers waren das zum Beispiel die Zwickauer Propheten, die so aufgetreten sind, mit Thomas Müntzer an der Spitze. Und die haben gefordert, dass die gesamte Sozialstruktur verändert werden sollte. Und dann sind viele der Bauern losgezogen und haben die Schlösser der Adligen angezündet, haben Adlige erschlagen und ermordet. Im Namen Jesu. Weil sie doch gesagt haben, vor Jesus sind alle gleich. Also ihr seid ungerecht, wir müssen euch töten. Übrigens auch einige der Frommen, wie die Täufer in Münster, haben so etwas getan. Die haben nämlich dann die Katholiken umgebracht, weil sie ja meinten, dass die gottlos seien und dass es dann gerechtfertigt sei, die nun auch abzusetzen und deren Besitz selbst einzunehmen. Also sie haben dann die Häuser eingenommen, wenn die nicht freiwillig gehen wollten, wurden sie halt eingesperrt oder getötet. Und dann merkt man, das gab es immer wieder, bis in neueste Zeit hinein gab es das von der Befreiungstheologie. Die Befreiungstheologie sagte, Gott hat eine Option für die Armen. Das stand wörtlich in solchen Schriften von Leuten wie Leonardo Boff oder Gutierrez drin. Da stand dann, wenn die Bauern gegen die Reichen kämpfen und es nicht anders möglich ist, dann dürfen sie selbst Waffengewalt benutzen, weil sie am Recht sind. Und da merken wir, das steht so in der Bibel nicht drin. Der Staat gilt erstmal als Autorität, auch wenn der Staat Dinge tut, die Gott eigentlich nicht gut heißt. Und der damalige Staat hat gesagt, ja, es gibt Sklaverei und Gott befreit dich geistlich, aber befreit nicht dich von jeder staatlichen Ordnung. Und deshalb sind sie hier auch erstmal aufgefordert, ihre Aufgabe gut zu tun. Warum? Da steht, damit der Name Gottes und die Lehre nicht verlästert werde. Wie würde es verlästert? Ja, es würde gerade bei den Reichen und Besitzenden verlästert, wenn die merken, ach, die sind ja nur Christ geworden, damit sie nicht mehr Sklave sind. Das wäre der naheliegende Weg. Das gab es tatsächlich zum Beispiel im Süden Indiens. Viele Inder im Süden Indiens, die dort zu den Kastenlosen gehören, die sind Christen geworden, weil sie dann aus den Kastenordnungen rausfielen. Ist natürlich gut gedacht, nur war die Motivation, Christ zu werden, nicht immer ehrlich. Und deshalb waren es auch keine richtigen Christen, die haben da so einen Mischmasch zwischen Hinduismus und Christentum gemacht. Und das soll nicht da sein. Dann wird sogar noch gesagt, die gläubige Herren haben, sollen darum den nicht gering schätzen, weil sie Brüder sind, sondern ihnen umso mehr lieben dienen. Denn das ist ja auch ein Gedanke, können wir gleich übertragen. Wenn du heute einen Chef hast, der ist ungläubig, der ist gläubig, dann können manche Gläubige haben den Eindruck, ja, weil wir jetzt beide Gläubige sind, der gibt mir eine Vorzugbehandlung. Wenn ich jetzt in der Liste der Beförderung bin, der lässt mich eher befördern. Oder der lässt mich die leichtere Arbeit tun. Und hier soll gerade das Gegenteil gesagt werden. Nein, wenn der gläubig ist, dann setz dich auch erst recht ein und mach es gut. Ja, warum? Wenn du für einen ungläubigen Chef arbeitest, deinen ganzen Gewinn, der da einfährt, den benutzt er für ungöttliche Sachen. Wenn du jetzt einen gläubigen Herrn hast, dann sorg doch dafür, dass sein Geschäft gut läuft. Denn alles, was dadurch verdient wird, das setzt er noch für geistliche Sachen ein. Und gleichzeitig sehen die anderen, wie man eben auch als Christ vorbildlich arbeitet und lebt. Also als Christ geht es nicht darum, Minimum zu machen, weder als Sklave noch als Angestellter, sondern mach deine Aufgabe gut, damit Gott nicht verlästert wird. Und die Leute hinterher sagen, ach, das sind die Christen. So läuft das also. Weil sie Gott kennen, gehen sie ihrer Arbeit nicht mehr ordentlich nach. Und dann sagt er eben, ja, also denen, die gläubig sind, weil es Brüder sind, erwartet nicht, dass ihr einen Vorteil habt, sondern dient umso lieber, weil es Gläubige sind und Geliebte sind, die darauf bedacht sind, Gutes zu tun. Also die Herren tun dann ja Gutes mit dem, was da erarbeitet wird. Und deshalb dienen ihnen erst recht. Also wenn du einen gläubigen Chef hast, der dann vor Gott verantwortlich ist mit dem, was er gewinnt, dien ihm umso lieber. Damit schließen wir für heute ab. Da haben wir jetzt also noch mal ein bisschen uns mit der Ältestenschaft beschäftigt, mit dem Weintrinken und mit dem Verhältnis zwischen Knecht und Herr und Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Ich bete an dieser Stelle noch mit euch. Vielen Dank, Herr Jesus, dass du uns viele konkrete Hinweise darüber gibst, wie Gemeindeleben ablaufen soll, auch in schwierigen Situationen, wenn die Ältesten eben nicht so handeln, wie sie handeln sollten. Und wir möchten dich bitten, dass du uns Weisheit gibst für diejenigen von uns, die in der Leitung sind, dass sie ihre Aufgabe gut tun, für diejenigen, die nicht in der Leitung sind, dass sie die Ältesten doppelter Ehre würdig halten, dass sie nicht irgendwelche Vorwürfe gleich schnell übernehmen und gegen die Ältesten opponieren, dass, wenn es aber nötig ist, sie auch den Mut haben, auf die richtige Art und Weise darauf aufmerksam zu machen. Und wir möchten dich auch bitten, dass wenn wir mit Krankheit zu tun haben, dass wir richtig damit umgehen. Nicht irgendwelche geistlichen Auswege suchen, wo es die gar nicht gefragt sind. Aber auf der anderen Seite dir auch vollkommen vertrauen, dass du eingreifen kannst und das auch immer wieder tust, um Krankheiten wegzunehmen. Wenn das nicht der Fall ist, gib du uns dann die Geduld und die Ruhe, damit leben zu können. Und wir möchten dich auch bitten, dass du uns hilfst, richtig in unserer Beziehung zu unserem Arbeitgeber zu leben. Nicht dort falsche Wege einzuschlagen oder den Arbeitgeber schlecht zu machen und gerade wenn es ein Gläubiger ist, umso weniger, sondern dass wir auch im Berufsleben vorbildlich sind, so handeln, wie du es willst und auch dort in Ehrlichkeit und Fleiß für andere ein Hinweis auf dich sind. Vielen Dank für diesen Abend und für alles, was du heute noch für uns vorbereitet hast. Amen.